Und ich wollte dann dem Tag einmal ansprechen, du, hör zu, ich will jetzt einmal eine Senior-Position haben, weil ich finde einfach, ich mache gute Arbeit. Ich habe diese Leistung, meine Kunden mögen mich, ich habe einen guten Umsatz, ja, also warum nicht? Und dann ist dieser eine Satz gekommen, an den kann ich mich heute erinnern, das war so wie ein Schlag in die Magengrube, liebe Simone, ich sehe dich in dieser Position noch nicht. Und da habe ich gewusst, ich kann nur so hart arbeiten eben, nur so fleißig sein, die wird mich nie in der Position sehen, weil sie immer nur die Simone im Rollstuhl sieht.
Herzlich willkommen zu Let's Get Visible, dein Podcast, der dich mit Mut und Inspiration auf deinem Weg in die Sichtbarkeit unterstützt. Hier ist deine Gastgeberin Caroline Anne Schiebel. Unsere heutige Sichtbarkeitsheldin hat viele Jahre erfolgreich im Außendienst gearbeitet und mitten im Berufsleben eine Diagnose erhalten, die ihr Leben von einem Tag auf den anderen verändert hat. Lange Zeit hat sie versucht, ihre Krankheit vor ihrem beruflichen Umfeld zu verbergen. Heute spricht sie offen darüber, macht anderen Menschen Mut und steht mit ihrer Geschichte auf Bühnen. Sie zeigt, dass Herausforderungen nicht das Ende eines Weges bedeuten müssen, sondern oft der Beginn eines neuen Kapitels sind. Herzlich willkommen, Simone Gruber. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, liebe Caroline. Mich freut es auch sehr, hier zu sein.
Und wir werden heute über deinen Karriereweg, aber auch und vor allem über deine Sichtbarkeit sprechen. Wir haben gerade schon Vorgespräch gehabt. Wo es richtig spannend bei dir wird, ist, als du als Pharmareferentin eingestiegen bist mit circa 28 Jahren. Und würde mich freuen, da ein bisschen was zu hören von dir.
Ja, sehr gerne.
Los geht's.
Ja, wie du gerade erwähnt hast, ich bin so mit 28 Jahren, war also ein bisschen in einer Sinnkrise, weil ich gesagt habe, ich will eigentlich in den Außendienst wechseln, weil ich bin nicht so diese klassische 8 bis 17 Uhr Schreibtischtäter gewesen. Und damals habe ich mir sehr wohl überlegt, wo man als Frau im Außendienst Chancen und Möglichkeiten hat. Und ich habe mich dazu dann irgendwie, ich habe gewusst, sehr viele Techniker werden im Außendienst gesucht. Die Ausbildung habe ich auch nicht gehabt und da habe ich mich auch nicht gesehen. Und ich bin dann irgendwann einmal auf das zufällig gestoßen, Pharmareferentin. Und ich war immer sehr medizinisch interessiert, also das hat mir immer recht taugt. Und ich habe mich dann erkundigt, da musst du eine Prüfung machen, die ist gar nicht so einfach, ja. Die habe ich dann abgelegt, also so viel habe ich ja noch nie gelernt in meinem Leben für eine Prüfung. Und habe sie dann aber Gott sei Dank geschafft und habe dann auch nur den Medizinprodukteberater dazu gemacht und bin dann eigentlich wohl in die Branche gestartet.
Also das heißt, du hast aber schon ein bisschen taktisch überlegt, wo sind Frauen gut angesiedelt?
Genau.
Und wo kann man wahrscheinlich auch Geld verdienen, oder?
Absolut, also das hat man natürlich, ist bekannt, Pharmabranche zahlt bekanntlich sehr gut. Und ja, und eben wie du eben gerade gesagt hast, das Thema Frauen im Vertrieb und so, also gerade im Außendienst war damals, also zum damaligen Zeitpunkt, gar nicht so einfach. Ja.
Und du hast aber trotzdem Interesse gehabt an medizinischen Produkten.
Absolut, also Okay. Das war schon so die Passion, also gerade damals, ich habe im Medizinproduktevertrieb gestartet, weil ich wollte immer in den OP mitgehen. Also das war so voll spannend für mich, bei Operationen dabei sein zu dürfen und das Ganze mal wirklich zu sehen. Und es war dann auch recht lustig, weil mein Papa zum Beispiel damals gesagt hat, so hätte er mich gar nicht eingeschätzt, dass ich jetzt wirklich spannend. So mir Operationen anschauen kann, wo es auch sehr viel Blut dabei ist natürlich. Aber das war für mich das absolut Spannendste, ja.
Aha. Weißt du, warum ich jetzt so gefragt habe? Weil meine Tochter, die ist jetzt gerade bei der Matura und da reden wir eben drüber, was könnte es denn beruflich sein, in welche Richtung geht's? Und eben das Taktische, was ich gefragt habe, ich sage halt, nur nach dem gehen, was man Lust hat, was ich voll befürworte, aber man muss auch wirklich schauen, wo geht's in der Zukunft hin und was für Berufe braucht's oder wo kann man Karriere machen, oder?
Absolut, und das ist sehr spannend, gerade in einem Zeitalter von KI und so weiter, weil ja doch sehr viele Berufsbilder in den nächsten Jahren sich stark verändern werden. Ich denke mal, gerade Pharmavertrieb und medizintechnischer Vertrieb, das wird schon bleiben, weil das Feedback von den Ärzten und Ärztinnen schon das ist, dass sie wirklich da jetzt, wenn persönlich vor Ort.
Dieses Menschliche ist da noch sehr gefragt.
Dieses Menschliche, das ist da nur erwünscht, das hat man auch ganz genau nach Covid gesehen, ja, weil wir lange ja natürlich nicht in die Krankenhäuser hinein durften, ja, und sehr viel natürlich online abgelaufen ist. Und als es dann wieder ging, waren die Ärzte auch wieder sehr dankbar dafür.
Jetzt mache ich gleich einen großen Sprung mit dir. Du musst mir dann sagen, ob der zu groß war. Ja. Du hast leider eine Diagnose bekommen, warst mitten im Berufsleben, warst sehr erfolgreich, warst unterwegs. Vielleicht magst du von dieser Diagnose erzählen und uns auch erzählen, was sich da beruflich für dich verändert hat.
Ja, das war sehr spannend. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt kurz vor der Diagnose dann in die Pharmabranche gewechselt. Es war, also ich sage, das ist immer, ab und zu, man kann es ja gar nicht glauben, weil ich habe damals zum weltgrößten Anbieter von NMS-Therapien gewechselt in ein Unternehmen. Und ich glaube, 2 Monate später habe ich selbst die Diagnose Multiple Sklerose erhalten. Und ich kann mich erinnern, das war im Juni, also heuer habe ich 10-Jähriges, im Juni 2016, als ich die Diagnose bekommen habe. Und ich muss schon sagen, das war damals wirklich so so wie wenn es einen den Boden unter den Füßen wegzieht. Weißt du, das hast du jahrelang erfolgreich gearbeitet, du hast dann nur ein Studium zusätzlich gemacht, ja, neben einem Job, also dass du auch weiterkommst, ja, und auf einmal ist dann diese Diagnose da. Ja, und da beschäftigen die dann ganz, ganz viele Fragen, ja, und einer der wichtigsten Fragen war für mich eigentlich damals, erzähle ich es meinem Arbeitgeber? Und damals haben mir die Ärzte auf viele meiner Fragen keine Antworten geben können, aber auf diese Frage habe ich relativ rasch eine Antwort erhalten, nämlich bitte sagen Sie es nicht Ihrem Arbeitgeber. Aha. Wir raten Ihnen strikt davon ab, ja, weil wir auch als Ärzte die Erfahrung machen müssen, dass es sehr viele Patientinnen und Patientinnen gibt und die arbeiten ja viel mit, eben, die sehen ja die Patientinnen auch jeden Tag, dass es viele gibt, die dann als nicht mehr leistungsfähig gesehen werden, als nicht mehr, ja, also als vollständige Arbeitskraft gesehen werden. Teilweise hat es dann auch Patienten und Patientinnen gegeben, die gekündigt worden sind. Also da hat man sich so in diese Richtung
entwickelt. Jetzt muss ich aber ganz blöd arbeitsrechtlich fragen, ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt. Sobald ich sage, dass ich schwanger bin, bin ich ja unkündbar, oder? Ja. Wie ist das,
ist bei der MS nicht so. Okay. Du hast das, geht immer nur so, das habe ich dann auch die Erfahrung gemacht, weil ja mein Gehvermögen immer schlechter geworden ist. Erst wie ich dann diesen Behindertenausweis angesucht habe und diese über 50% Behindertenstatus gehabt habe, da bekommst du dann, wenn du 4 Jahre im Unternehmen bist, einen gewissen Kündigungsschutz.
Okay.
Also das ist immer so ein bisschen eine Fehlannahme, sobald ich so eine Diagnose bekannt gibt, dass ich jetzt einen Kündigungsschutz habe. Das ist nicht so.
Ich muss jetzt ganz kurz noch was sagen. Nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, du vergleichst jetzt eine Diagnose mit Schwangerschaft.
Nein, nein.
Überhaupt nicht. Gell? Also ich habe jetzt diese Parallele gezogen, wenn etwas im Leben anders ist, dass man Kündigungsschutz hat. So.
Genau. Nein, das ist in diesem Fall nicht so. Und gerade wenn man in einem Anfangsstadium von dieser Krankheit war, oder wie ich war, also ich war eine sehr folgsame Patientin, ich war sehr immer recht brav und habe mir gedacht, okay, die Ärzte werden schon wissen, was sie sagen, und habe das wirklich verschwiegen. Ne? Also das heißt, du nach außen hin schaust du, dass du funktionierst, und innerlich, ja, schaut es ganz anders in einem aus. Also das war schon wirklich.
Aber irgendwann gibt es ja wahrscheinlich den Zeitpunkt, wo man es nicht mehr verschweigen kann. Du bist heute mit dem Rollstuhl gekommen. Das heißt, es hat sich einiges für dich körperlich getan.
Genau. Also ich habe dann relativ rasch nach der Diagnose mit einer Therapie begonnen. Und mein Gehvermögen ist aber trotz dessen, dass die Therapie eigentlich eine sehr potente Therapie war, immer schlechter und schlechter geworden. Das hat unterschiedliche Ursachen gehabt, medizinische, weil ich eben relativ spät die Diagnose gekriegt habe, und dann hat es geheißen, ich bin eine hochaktive Patientin. Also da gibt es unterschiedliche Arten bei der MS, was den Schweregrad betrifft. Ja. Und mein Gehvermögen ist immer schlechter und schlechter geworden, und am Anfang versucht man es sehr gut zu verheimlichen. Also ich bin dann auch wirklich zu einer perfekten Lügnerin geworden, kann ich sagen, weil am Anfang ist was das Kreuzband, der Meniskus, dann ist vielleicht die Hüfte, Und man redet sich da raus, man wird da schon immer wieder angesprochen, so wie man halt unter Kollegen spricht, hey, was ist mit dir los, hast du weh getan und so, ja, weil das ist so am Anfang ein Humpeln. Irgendwann brauche ich, habe ich dann für längere Gehstrecken dann so Nordic Walking Stöcke gebraucht.
Wie schnell ist das gegangen?
Das ist relativ rasch gegangen, es hat so zwei bis drei Jahre gedauert, bis ich dann wirklich dann im das Wagerl gebracht habe, also in den Rollstuhl gebracht habe.
Ja. Sehr rasch, ja.
Genau, das ist relativ rasch gegangen. Jetzt mittlerweile habe ich eine Therapie, die für mich zugeschnitten ist, also das heißt, die hat jetzt die Krankheit auch gestoppt, das ist das Gute, ja. Aber die hat es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gegeben.
Okay.
Also das heißt, heutzutage ist das wahrscheinlich für Menschen, die jetzt eine Diagnose kriegen, muss da denken, jetzt haben wir, glaube ich, über 16 MS-Therapien am Markt. Also da ist es ja.
Das heißt, für alle, die da Befürchtungen haben, ja, ist das ein bisschen ein Aufatmen,
genau,
oder?
Ja, also es gibt für viele, also ich habe so einen Progredientenverlauf, ich habe gar nicht diese Schübe gehabt. MS ist ja eigentlich sehr bekannt für diese Schübe. Ja. Mhm. Das habe ich gar nicht so gehabt, sondern ich habe so einen Progredientenverlauf gehabt. Jetzt mittlerweile gibt es eben auch schon diese Therapie für einen Progredientenverlauf, was zum damaligen Zeitpunkt nicht gegeben hat.
Mhm. Progredient heißt dann
so langsam fortschreitend.
Okay, ja, genau. Ich kenne nämlich eine Frau mit MS, der siehst du das nicht an.
Genau. Aha. Und es kommt immer darauf an, also man sagt, je jünger man ist, ja, bei der Diagnose, also meistens ist ja so um die 20 eigentlich. Also
ja, genau, das passt zu ihr.
Je jünger dass du bist, desto eigentlich einen besseren Verlauf hast du, also wie wenn du älter bist. Also ich war damals eben, wie gesagt, 36. Und da hast du dann schon, ja, das ist eher hochaktiver Verlauf und eben ein progredienter Verlauf. Also ich habe da wirklich ins Schwarze getroffen, kann man sagen.
Jetzt sind wir weit weg vom Beruf, aber das würde mich trotzdem noch interessieren. Wie hast denn du das zuerst bemerkt oder wie kam es zu der Diagnose?
Wir haben zum damaligen Zeitpunkt ein Haus gebaut, ein größeres Haus, also das war so ein Mehrparteienhaus. Und jeder, der was schon mal Haus gebaut hat, weiß, Hausbauen ist absoluter Stress. Und das habe ich dann auch neben der Arbeit gewuppt, also das muss ich auch sagen. Und wir waren dann schon fast im Fertigstellen und ich kann mich nur erinnern, ich bin dann ein paar Tage mit Freundinnen nach Italien gefahren, einfach einmal ein verlängertes Wochenende, eben Juni, da gibt es sehr viele Feiertage. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, das ist aber jetzt komisch, beim Gehen, ich habe so ein Schwächegefühl im Fuß. Und das ist so, das hat sich über Stunden zugespitzt. Also das hat man richtig gesehen, weil am Anfang denkt man, naja, vielleicht ist es jetzt eine Bandscheibe, weil wir gerade so im Siedeln waren, ja, mal zu überhoben von einem Karton, was man geschleppt hat oder so. Und das ist aber dann von Stunde zu Stunde immer schlechter geworden. Und wenn man so diese langen Einkaufsstraßen in Italien kennt, auf einmal habe ich kaum nur 100 Meter gehen können, ohne dass ich mich hinsetzen habe müssen. Und dann habe ich gedacht, nein, da hat es was. Und ich bin dann volé von Italien vom Strand nach Linz durchgefahren mit dem Auto in die nächste Notfallambulanz und habe dort
einmal. Das heißt, du hast gar nicht das Wochenende fertig gemacht?
Nein, ich habe dann gesagt, das geht nicht, ich mache mir da jetzt Sorgen, da hat es was. Also das war jetzt nicht dieser klassische, eben, wie gesagt, zuerst schiebt es nur auf Bandscheibe oder irgendwie so, aber ich habe gewusst, da hat es jetzt was. Ja. Und ich habe dann wirklich das große Glück gehabt, was auch viele nicht haben, ja. Ich habe einen sehr fähigen Neurologen vor Ort gefunden, der Dienst gehabt, ja. Und der hat mir dann einige Tests mit mir gemacht und hat mich unter anderem aufgefordert, stellen Sie ihn bitte mal auf einen Sessel rauf. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Und dann hat er gesagt, da hat es was, Sie bleiben jetzt da. Also wir müssen Tests machen. Und ich war innerhalb von einer Stunde im MRT drinnen.
Krass.
Also das war wirklich zack, zack. Und eigentlich am selben Abend nur ist er dann reingekommen und hat gesagt zu mir, wir haben so, das sind diese Entzündungsherde im Hirn, das sind so weiße Punkte, das sieht man am MRT ganz gut, die haben wir gefunden. Ich traue mir jetzt noch keine Diagnose stellen, wir müssen die nächsten Tage natürlich einige Untersuchungen machen. Aber da ist dann auch schon richtig zum ersten Mal die Krankheit MS im Raum gestanden.
Wahnsinn, und das war ein Schlag wahrscheinlich,
ja,
gell?
Aber ich habe ein großes Glück gehabt, weil viele Patientinnen und Patienten, die warten oft jahrelang auf eine Diagnose, weil die Krankheit so viele diffuse Symptome hat, weißt du, das kannst du gar nicht zuordnen. Ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Und da bist du aber immer positiv und optimistisch geblieben?
Ja, also ich habe mir dann gedacht, naja, so, also MS, also auch wie er dann noch gesagt hat, ja, es könnte MS sein, habe ich mir gedacht, nein, also es kann ja nicht sein, da hat sie irgendwas anderes, aber und dann 4 Tage später, ich weiß nicht, die haben mich dann von Kopf bis Fuß untersucht, also ich habe jeden Tag, weiß ich nicht, wie viel Liter Blut lassen müssen. Und am Tag 4, da ist dann ein anderer Arzt reingekommen, das weiß ich noch, und da hat sie dann einfach hingeschüttet und gesagt, ja, jetzt haben wir alle Ergebnisse zusammengetragen und es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, Sie haben Multiple Sklerose. Und da ist dann so richtig, also das war dann so der Moment, wo du dann einfach geglaubt hast, jetzt eben wie ich ja schon erwähnt habe, das bekannte Loch, das was sie unten nicht mehr auftut, und da fällst du einfach wohl eh rein.
Shit.
Genau, sowas. Und man realisiert das lange nicht. Ja? Also man denkt sich dann nur, weil dann kriegst du natürlich von den Ärzten gesagt, ja, aber es gibt schon gute Therapien und machen sich da keine Gedanken und so. Also das ist schon, aber natürlich habe ich dann auch einmal in Dr. Google befragt, so wie das jeder machen würde. Und dann habe ich halt auch andere Seiten gesehen. Also ja, genau.
Aber es ist wahrscheinlich, die erste Reaktion ist auch irgendwie ein Schutz, oder? Dass man das Geballte, man könnte es wahrscheinlich gar nicht verarbeiten auf einmal.
Genau, also das war wirklich, also, pff, also man, ich kann sagen, für mich die ersten 2 Jahre nach der Diagnose, wenn du mich jetzt fragst, was ich da gemacht habe oder wie die verlaufen sind, ich habe an das kaum noch eine Erinnerung, bin ich draufgekommen.
Krass.
Also da habe ich, genau, bis zu dem Zeitpunkt eben, wo ich gewusst habe, wie ich gesagt habe, das Gehvermögen ist immer schlechter und schlechter geworden, ich muss mir jetzt eine Zweitmeinung einholen. Und dann bin ich nach Wien gefahren zu einem der führenden MS-Spezialisten. Und der hat mir dann damals, also das war dann eigentlich der zweite Schlag in den Magen, ja, nicht nur die Diagnose, sondern der hat mir dann eigentlich auch dann nur gesagt, Frau Gruber, so wie das jetzt ausschaut, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren im Rollstuhl landen. Er hat auch recht behalten, aber das war wirklich, also das war, wenn ich jetzt rückblickend schaue, viel ärger wie eigentlich die Diagnose.
Krass.
Das Bild im Rollstuhl, ja. Also das war Wahnsinn.
Auf das einmal glaubst du, bist nicht mehr die du bist, du bist nicht mehr leistungsfähig.
Genau. Und ich habe dann auch einen, für mich, ich sage immer, es sind meine Bullshit-Glaubenssätze, ja, weil das ist so, ich habe dann für mich einen Bullshit-Glaubenssatz damals entwickelt. Krankheit bedeutet Schwäche, wenn du schwach bist, dann bist du nicht mehr leistungsfähig und wenn du nicht mehr leistungsfähig bist, dann gehörst du irgendwann auch nicht mehr dazu. Und den habe ich mir sehr, sehr, sehr lange eingeredet. Und das war dann schon, dass man aus dem wieder rauskommt, aus diesem Glaubenssatzmuster, das war dann schon ein harter und langer Weg.
Weißt du was, ich glaube, dass wir den viele haben, dass das vielleicht eine Sache unserer Generation ist.
Genau.
Dass wir das so gelernt haben und dass das eigentlich unser aller Aufgabe ist, diesen Glaubenssatz rauszubringen.
Absolut. Weil, wie gesagt, ich kann sagen, für mich, ich bin ein Kind der 80er. Ich bin mit einem sehr leistungsbezogenen Glaubenssatz eigentlich groß geworden. Wenn ich für was richtig hart arbeite und fleißig bin und mich da echt bemühe und mich reinhaue, dann kann ich alles schaffen. Das war immer so mein Motto. Und so war ich auch die ersten 36 Jahre meines Lebens. Das hat ja alles immer super prima funktioniert. Ja. Und erst dann habe ich gesehen, du, jetzt kann ich mich nur so bemühen, nur so fleißig sein, nur so anstrengend, die Krankheit wird ja bleiben. Der Rollstuhl ist was Unausweichliches. Ja. Das heißt, das kann ich nicht wegleisten. Ja. Und das war das wirklich, ja, ich würde mal sagen, auch eine harte oder bittere Lektion, die ich lernen musste.
Und deshalb hast du es wahrscheinlich im Beruf dann auch erstmal versucht zu verstecken, oder?
Genau. Eben diese Leistungsfähigkeit, weißt du? Also das ist so Vertrieb, da musst du da immer. Ich vergleiche das immer so, da hat es Tage gegeben, weißt, du musst in der Früh aufstehen, dann habe ich so meine Gute-Laune-Maske aufgesetzt. Weißt, so, weil du gehst halt zum Kunden hin, ja, du musst höflich sein, du musst freundlich sein, du musst empathisch sein, ja, es ist so. Ja. Und es hat aber Tage gegeben, da war mir ganz anders zumute. Ja.
Ja, weil beim Kunden geht es in erster Linie eigentlich immer nicht um dich, sondern um den Kunden.
Es geht um den Kunden, genau. Das heißt, du musst deine persönliche Geschichte eigentlich draußen lassen.
Und wie ist es dann gewesen, wie du gewusst hast, jetzt kann ich es nicht mehr verbergen, jetzt kann es kein Kreuzband mehr sein oder kommen zu viele auf mich zu oder schauen sie zu sehr oder wie ist denn das gewesen?
Ich kann mich da nur erinnern, wir waren, das war nach Covid. Ich habe schon während Covid das Wagerl und so weiter schon benötigt. Ja? Also das heißt, da habe ich schon. Und es war nach Covid dann und wir haben dann eine Tagung gehabt. Und wir haben uns ja alle lange nicht mehr gesehen, weißt du? Also das war ja, man hat es immer nur online gesehen, das heißt, das Wagerl hat ja nie wer irgendwie mitbekommen.
Das heißt, es war für dich eigentlich eine gute Zeit.
Ja, und ich bin dann, genau, und ich bin dann nach Covid auf diese Tagung gefahren mit dem Wagerl. Ich sage eben Wagerl, weil viele denken sich, das ist so ein E-Scooter. Also es ist so, aber das ist
ein sehr moderner Rollstuhl.
Ist ein sehr moderner, modern. Ja. Und da war es dann so, da habe ich die Blicke gesehen. Ich habe genau die Reaktionen gesehen. Ich kann sehr gut Menschen lesen. Ich glaube, das muss dein Vertrieb können. Ja. Und ich habe das natürlich gesehen. Und das war so dieser Elefant, dieser bekannte Elefant, der im Raum gestanden ist. Aber es hat mich keiner danach gefragt.
Witzig. Keiner. Ne? Ist aber auch eine schwierige Sache. Wenn ich jetzt überlege, ich stehe gegenüber von dir, wir sind jetzt keine Freundinnen, sondern nur Kolleginnen, vielleicht auch nicht die Besten, sondern wir kennen uns flüchtig. Wüsste ich auch nicht, ob das jetzt unhöflich ist, was zu sagen?
Ich finde, also das hat mir auch das Leben gelehrt, gerade Menschen mit Behinderung werden immer so ein bisschen mit Glashandschuhen angegriffen und das soll es nicht sein, ja, weil ich denke mal, viele sind ja auch mit ihrer Behinderung sehr fein. Ja. Die leben das ja jeden Tag und das gehört zu einem Leben dazu. Ja. Und warum kann man jetzt sagen, boah, darf ich mal fragen, höflich fragen, ich meine, was ist mit dir los oder was ist dir passiert? Und die meisten, also ich habe noch nie irgendwie jetzt da, ich habe doch mit einigen Rollstuhlfahrern schon gesprochen, dass jetzt einer sagt, die reden nicht drüber. Ja. Also das
ich glaube echt, das ist auch Angst vom Gegenüber, das ist absolut gar nicht böse gemeint.
Nein, das ist nicht böse gemeint.
Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja wirklich auf unsere Sprache achten und was wir sagen und auch wirklich darauf achten, ja nicht diskriminierend zu sein, glaube ich echt, also kann ich von mir sprechen, bin ich noch viel vorsichtiger, auch jetzt jemanden auf eine Schwangerschaft ansprechen oder auf eine Gewichtszunahme, Gewichtsverlust, ganz wurscht. Ja. Und man früher gesagt, ah, du hast aber abgenommen, schaut aber toll aus, das darfst du heute fast nicht mehr sagen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist absolut so. Und wenn man jetzt da denkt, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen, was HR jetzt noch fragen darf und was nicht fragen darf und was jetzt diskriminierend ist und nicht diskriminierend ist. Also es ist schon wie so ein Minenfeld, wo man sich bewegt. Ja? Also da gebe ich dir vollkommen recht. Aber wie gesagt, also ich kann jetzt nur von dieser Sichtweise sprechen, also Menschen mit einer Behinderung.
Finde ich gut, dass du sagst.
Die,
ja?
Also ich bin da viel mehr dafür, alle, die jetzt den Podcast hören, man kann da ganz offen und transparent mit den Menschen sprechen. Und ich glaube, es ist auch die richtige Zeit jetzt, dass man offen darüber spricht, weil das trägt auch natürlich zur Sichtbarkeit von Inklusion bei. Ja. Also, dass man nicht immer so diesen Mantel des Schweigens drüber legt, sondern wirklich offen auch über das ganze Thema spricht.
Und nicht nur über dieses Thema.
Und du kannst dir nicht vorstellen, wie das für mich erleichternd war, als ich zum ersten Mal einer wildfremden Person gesagt habe, ja, es stimmt, ich habe Multiple Sklerose. Das war so ein befreiendes Gefühl. Und je öfter, dass ich das gesagt habe, desto leichter ist mir das auch von den Lippen gegangen. Mhm. Ja. Also das war für mich eher fast ein Befreiungsschlag.
War das dann noch bei der Konferenz? Oder?
Nein, das war nicht. Also ich hab das
bist du da heimgefahren, ohne dass du mit irgendwem gesprochen
genau,
hast?
Genau, also ich habe, es hat dann keiner mich gefragt. Das sind zwar immer alle sehr nett und höflich, kann ich dir helfen und so, das ist schon gekommen. Ja. Aber es war nie diese Frage, du Simone, was ist jetzt eigentlich wirklich mit dir los? Ja? Und die Frage ist nie gekommen und ich habe sie auch nicht angesprochen. Also das war wirklich, wie gesagt, dieser Elefant, der im Raum gestanden ist, jeder hat ihn gesehen.
Wie lange ist das gegangen?
Naja, ich war fast 7 Jahre in diesem Unternehmen.
Aber so lange habt ihr nicht gesprochen.
Ja, also fast 7 Jahre. Ich habe das nie so wirklich öffentlich gemacht, meine Diagnose. Es hat der eine oder andere jetzt gewusst. Ja. Das waren meine engsten Vertrauten natürlich, meine engsten Arbeitskolleginnen. Aber zum Beispiel meine Führungskräfte, da ist auch nie die Frage gekommen.
Spannend. Ja. Und du hast aber dann auch nie das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt mal sagen.
Nein. Ich habe nicht das Gefühl, weil ich gewusst, ich habe jetzt das schon so lange verheimlicht, ich habe nicht mehr zurück können, weißt, dass ich jetzt dann mich quasi oute, was jetzt eigentlich wirklich mit mir los ist. Weil sie haben es ja alle gewusst, ich meine.
Krass. Ja, also. Und das war alles barrierefrei, dass du dich auch bewegen hast können?
Ja, also ich kann ganz normal Auto fahren. Ich habe damals ein Firmenauto gehabt oder habe immer diese Automatik-Geschichten, das heißt, da funktioniert es ganz gut, das ist überhaupt kein Thema. Aber ja, also es war dann schon das ein oder andere Mal ja, mühseliger. Ja. Also jetzt, wenn ich das jetzt mit meinem jetzigen Arbeitgeber vergleiche, ist das 101 gewesen.
Genau, das wären jetzt meine nächsten zwei Fragen. Hast du dich bei dem Arbeitgeber, wie wir jetzt gehört haben, du hast ihn gewechselt, hast du dich gesehen und wertgeschätzt gefühlt?
Ja. Also das war sehr spannend. Also ich vielleicht nur ganz kurz zurückführend, warum ich dann eigentlich gegangen bin. Mhm. Ich war eben, wie gesagt, fast 7 Jahre in dem Unternehmen und wir haben dann immer wieder so eine Art Doppelbesuchstage mit meiner Vorgesetzten gehabt und ich habe mir an dem Tag vorgenommen, jetzt bin ich fast 7 Jahre dabei und weißt, ich bin ja immer diese extra Meilen gegangen, weil ich wusste, ob ich 100% reichen, wie viel nehme ich in der Leistung, sondern ich muss 150% geben, dass ich als leistungsfähig gesehen werde und das habe ich jahrelang ganz gut gemacht. Und ich wollte an dem Tag einmal ansprechen, du, hör zu, ich will jetzt einmal eine Senior-Position haben, weil ich finde einfach, ich mache gute Arbeit, ich habe diese Leistung, meine Kunden mögen mich, ich habe einen guten Umsatz, ja, also warum nicht? Und dann ist dieser eine Satz gekommen, an den kann ich mich heute erinnern, das war so wie ein Schlag in die Magengrube, liebe Simone, ich sehe dich in dieser Position noch nicht. Und da habe ich gewusst, ich kann nur so hart arbeiten eben, nur so fleißig sein, die wird mich nie in der Position sehen, weil sie immer nur die Simone im Rollstuhl sieht. Die nicht perfekte Simone. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt nicht gehe, dann werde ich das nie kennen und dann werde ich immer in meiner Komfortzone bleiben. Die werde ich nicht mehr verlassen. Und ich habe dann irgendwie geschafft, auch mir einen Bullshit-Glaubenssatz ein bisschen aufzulösen. Und auch das Thema, was mich lang begleitet hat, welches Unternehmen stellt schon eine Pharma-Referentin im Außendienst im Rollstuhl ein? Wer macht denn sowas? Ja, also das war immer so diese Annahmen, was mich immer so trifft. Und ich habe dann zur selben Zeit ein Jobangebot bekommen von einer Headhunterin und ich habe dann gesagt, okay, ich gehe in das Gespräch mit diesem Unternehmen, aber ich habe eine Gehbehinderung, ich sitze im Rollstuhl, für mich ist das kein Problem. Aber wenn das für das Unternehmen ein Problem ist, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Und die hat mich innerhalb von 10 Minuten zurückgerufen und hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Bin dann nach Wien gefahren und ich habe dann eigentlich eine Vorgesetzte gehabt. Also ich kann mich erinnern, ich bin in das Unternehmen rein, da ist schon mal Willkommensschild gestanden, herzlich willkommen Simone Gruber. Da bin ich aber nur zu Bewerbungsgespräch hingefahren.
Wow.
Und da hat man einfach meine Qualifikation gesehen, da hat man meine Leistung gesehen, da hat man eigentlich das gesehen, für was ich Gehalt bekomme. Ja?
Aha.
Und für die war das überhaupt kein Thema. Und es ist dann die erste Frage gekommen, was brauchst du jetzt, damit du deinen Job super ausüben kannst? Wie können wir dich unterstützen?
Aha.
Die kann mich erinnern, ich habe gesagt, naja, es wäre immer ganz toll für meinen Rollstuhl, so ein Hebelift, da habe ich einen gesehen.
Aha.
Das kann man hinten im Kofferraum einbauen, ist super unkompliziert. Ist mir bezahlt worden, also solche Sachen, das war überhaupt kein Thema. Ja. Auch jetzt zum Beispiel immer wieder auf Tagungen, auf Kongressen, Simone, brauchst du was? Ja, ist irgendwie was kompliziert? Ja. Ich sehe es auch bei Kolleginnen oder Kollegen, wo ich immer wieder das Feedback kriege, du, wir haben uns gar nicht vorstellen können, dass jetzt eine Kollegin zu uns kommt, die im Rollstuhl Vertrieb macht. Aber jetzt sehen wir auch ein bisschen ja, die Welt auch durch deine Augen.
Aha.
Und ja, ein Stufen ist ein Stufen. Ja. Und
aha,
wenn wir jetzt gemeinsam eben auf Kongressen unterwegs sind oder auf Tagungen und zum Beispiel ein barrierefreies Restaurant buchen für den Abend und dann ist das WC im Keller wieder, dann bin nicht ich die Erste, die sich fürchterlich aufregt. Das machen dann schon die anderen für mich. Also das
wie
ist
toll.
So spannend, wie da eigentlich Inklusion gelebt wird.
Aha, wie toll. Und vielleicht war es auch von deiner Seite cool, in ein neues Unternehmen zu kommen, wo du nicht allmählich jetzt was Neues sagen musst, sondern wo du die bist, die du bist.
Genau.
Oder? Und dann ganz anders auftreten kannst.
Genau.
Da.
Und ich war super transparent mit meiner Diagnose, weil viele natürlich gerade bei MS immer so Fehlernamen haben oder so ein falsches Bild von der Krankheit haben, wie die Krankheit eigentlich wirklich ist. Und da habe ich natürlich einmal zuerst Aufklärungsarbeit betreiben müssen. Also müssen auch so ist es nicht. Ja. Also wird auch oft mit dieser ALS verglichen, die was tödlich, endet. Es ist aber nicht. Ja. Und MS ist eben wie gesagt, die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, jeder hat eine unterschiedliche Form da, also die unterschiedliche Symptomatik, das kannst du gar nicht alles irgendwie pauschalisieren. Ja. Mhm. Und ja, und seit die das wissen, ist das ganz normal. Also bei uns ist das kaum ein Thema. Ja.
Und wie gehen die Kunden oder wie gingen die Kunden damit um, gerade beim ersten Aufeinandertreffen?
Ja, es ist sehr spannend, also da so witzige Begegnungen gehabt. Also ich finde es sehr spannend, ich glaube, ich bin ja eben in Österreich, ich kenne zumindest keine zweite Pharmareferentin, die im Rollstuhl zu ihren Kunden fährt. Ja. Mhm. Und das waren dann schon so Situationen, du machst da dann zum Beispiel mit einem Arzt aus, ich warte auf ihn in der Ambulanz. Und der geht dann aus dem Behandlungszimmer raus und ich bin die Einzige, die dort sitzt, sonst rund um mich ist keiner mehr, ja, weil das eben schon Nachtdienst ist. Und der geht dreimal bei mir vorbei und dann sage ich, also ich wäre das jetzt, die da ist. Da sind sie immer ganz erschrocken, ah, sie sind das jetzt, also gerade wenn man Kunden neu kennenlernt. Aha. Aber es ist recht lustig und es passiert auch dann solche Themen, wie viele Kunden kennen mich ja schon, das heißt, ich habe einen hohen Wiedererkennungswert. Ja. Und gerade in der Pharmabranche, wo es so viele unterschiedliche Unternehmen gibt, so viele unterschiedliche Pharma-Referenten, ja, da habe ich ja doch einen hohen Wiedererkennungswert. Ah, das aha. ist die Frau Gruber, alles klar, das ist die, also aha. jeder aha. kennt das schon. Und recht lang warten muss ich meistens auch nicht.
Ja, das hat einen Vorteil sozusagen. Genau. Ja, super. Und ich meine, du hast ja die beste Expertise, weil du redest nicht über was, wo du nie gefühlt hast.
Genau. Mhm. Also ja, das ist wirklich, ja, also ich sage immer Fluch und Segen gleichzeitig.
Ja. Ja, danke für diese spannenden Einblicke. Ich möchte jetzt zum Thema Sichtbarkeit überwechseln, aber das ist da bleibt man ganz nah dran. Mhm. Ich möchte von dir wissen, gab es denn mal einen Moment, in dem du gerne unsichtbar gewesen wärst?
Ja, definitiv nach der Diagnose. Also da wollte ich... Und ich habe ja auch die ersten 2 Jahre, kann ich sagen, wie gesagt, ganz wenigen erlesenen Menschen in meinem Leben überhaupt das mitgeteilt, also aus meinem familiären Umfeld und aus meinem Freundeskreis, weil ich wollte eben nicht als die Simone gesehen werden, die jetzt diese Krankheit hat und nur mehr als die Simone gesehen werden, die diese Krankheit hat. Und ich Angst gehabt habe, dass sie mir die Menschen jetzt komplett anders betrachten. Und das war der Moment, wo ich eigentlich unsichtbar sein wollte und eigentlich so ein bisschen unter den Radar fliegen wollte.
Das war da die Zeit, wo dann auch Covid kam,
das
oder
war,
wo
es genau, das war dann die Diagnose und dann nachher dann auch, also Covid war für mich eigentlich gar nicht so schlimm. Das war so, da habe ich mir ein bisschen abgrenzen auch können. Ja. So, genau, das war, viele sagen ja, das war das Schlimmste für einen, aber ich habe gesagt, viel. Ein bisschen auch zur Ruhe kommen können. Ja, das war schon ganz gut.
Und jetzt das krasse Gegenteil. Was war dein größter Sichtbarkeitsmoment?
Der größte Sichtbarkeitsmoment sicher in der letzten Zeit war, als ich zum ersten Mal eine Keynote auf einer Bühne halten habe dürfen.
Müssen wir dazu sagen, du bist jetzt Keynote-Speakerin.
Genau.
Also eine frisch gebackene
Keynote. weil ich halt einfach jetzt diesen Drang habe, auf die Bühne zu gehen.
Mit deinem
Menschen,
Thema.
Mit auf. Meinem Thema. Menschen Mut zu machen, Unternehmen auch. Also ganz wichtig, einmal darüber zu informieren, dass ich sage immer, mein Lebensmotto ist ja, es heißt ja, es geht alles nur eben ein bisschen anders. Ja. Das ist so das Motto, nach dem ich lebe. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man das Unternehmen einmal kommuniziert, dass es ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die vielleicht eine Behinderung haben oder eine temporäre Behinderung nur haben, weil ich glaube, jeder, der vielleicht schon mal einen argen Bandscheibenvorfall gehabt hat, weiß, wie das ist, wenn man sich nicht bewegen kann. Ja. Und einfach da eine Awareness auch schaffe. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Und dann standest du auf dieser Bühne und warst wahrscheinlich selig, dass das
absolut, das ist natürlich, das Feedback war bombastisch, also das muss man schon sagen. Und was mich besonders immer freut, immer wenn ich jetzt auf einer Bühne stehe und über mein Thema spreche, eben dass Menschen dann auf mich zukommen und sagen, boah, weißt du, das hat mich wieder ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil diese Diagnose, was du gekriegt hast, oder das kann uns alle treffen, jeden Tag. Ja. Das ist jetzt nicht, wo irgendwer gefeit ist davor. Das kann uns alle treffen. Und ja, das bringt viele dann ernsthaft einmal zum Überlegen und das finde ich immer ganz toll. Ja?
Ja, das kann ich nur bestätigen als Keynote-Speakerin, wenn danach Menschen auf dich zukommen und sagen, du hast etwas in mir bewegt, genau. Du hast mich zum Nachdenken gebracht, du hast etwas für mich vielleicht sogar geheilt oder positiv gemacht. Genau. Okay, schön.
Das ist wunderschön. Also das ist ja eigentlich das, für das brenne ich und für das mache ich das.
Wie bist denn du auf die Idee gekommen, auf Bühnen zu gehen? Also gab es da irgendein Vorbild in Sachen Sichtbarkeit oder ist es aus dir selber gewachsen? Wie kam denn der Wunsch?
Der Wunsch ist eigentlich gekommen, also es haben mich immer wieder mal Menschen angesprochen und gesagt, du weißt der, ich würde das ein bisschen, also du bist so ein Vorbild auch für gewisse Menschen, ich würde das vielleicht ein bisschen auch mehr kommunizieren. Und ich habe dann aber gedacht, naja, also was soll ich denn da jetzt großartig kommunizieren? Und das kann mich nur erinnern, das war letztes Jahr, da hatten wir von meiner Firma aus eine Tagung und da ist ein Speaker, wir laden da immer wieder unterschiedliche Speaker ein, was ich immer ganz toll finde, und da haben wir den Ali Malucci eingeladen. Und der Ali hat damals seine Geschichte erzählt und ich glaube, wir kennen sehr viele in Ali. Und
großartiger und Kollege,
großartiger,
ja.
Speaker. Und ja, der hat dann seine Lebensgeschichte erzählt, die mich sehr berührt hat auch. Und wo ich mir dann irgendwann einmal so beim Heimfahren eigentlich gedacht habe, Moment einmal, der Ali hat eine Geschichte, ich habe eine Geschichte. Ich würde das auch gerne machen. Und das war so die Initialzündung dafür, dass ich gesagt habe, ich will auf die Bühne. Also das hat mich so tief bewegt und inspiriert, dass ich gesagt habe, nein, ich muss auch mit meiner Geschichte auf die Bühne. Ich möchte eben genau Menschen Mut machen, ich möchte Menschen sagen, eben wie ich gesagt habe, es geht alles nur ein bisschen anders, ja? Aber es muss die Message muss aussehen.
Und da muss ich dir ein Riesenkompliment machen. Du warst auf der Let's Get Visible Bühne bei unserer Stage Night und du hättest eine Feder fallen hören können. Die Leute waren dir so an den Lippen gehangen. Sie haben dich gefeiert. Also du bringst es auch großartig rüber und du verbreitest sehr viel Positivität und Mut. Und herzlichen Glückwunsch. Ich bin mir ganz sicher, du wirst noch viele, viele Bühnen schmücken.
Das würde mich natürlich sehr freuen und danke auch das Kompliment von dir. Das ist ganz toll auch zu hören, weil mich freut das immer wieder. Und genau um das geht es. Ich will einfach Authentizität auf der Bühne haben. Ich will ich sein. Ja. Und wenn man auf so einer Bühne steht, dann öffnet man sich natürlich auch sehr persönlich. Ja. Und das ist ja ganz wichtig, dass man diese Emotionen auch zulässt. Ja. Also das ist auch was, wo ich sage, absolut wichtig.
Ja. Ja, und einfach dieses Vorbild sein für andere. Ja, verstecken wir uns einmal nicht für das, was uns so beschäftigt, wo wir vielleicht auch glauben, dass das schlecht wäre zu sein oder zu haben, dass man wirklich sagt, das bin ich und so bin ich. Und egal, wie ihr seid, ihr werdet was Positives draus machen, oder?
Genau, um das geht's mal. Also mein Thema ist ja auf Bühnen das Thema Selbstführung, weil man, ich denke, wir haben alle, ganz egal, ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der noch nie irgendeinen Schicksalsschlag gehabt hat. Also das heißt, wir haben das alle. Und ich denke mal, ist das jetzt die Diagnose bei mir oder eine Trennung, ja, zum Beispiel, oder ein Jobverlust, wo es um existenzielle Themen geht. Jeder hat sein Thema in seinem Leben. Fix. Und es ist vollkommen okay, liegen zu bleiben. Wirklich einmal 2 Jahre, wie es bei mir war, in einen Wartemodus zu gehen. Warten auf das, dass irgendwo wer herkommt und sagt, ich habe jetzt die Lösung für dich. Das Thema ist, es wird keiner kommen. Das heißt, du musst schaffen, dass du wieder alleine aufstehst. Ja. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Also da kommt keiner. Unterstützung ist immer super. Familie, Freunde und so weiter, ganz wichtig. Aber es wird keiner kommen. Und dann wieder aufzustehen und sagen, okay, und jetzt packe ich es an. Und wenn es so nicht geht, dann muss es anders gehen. Das ist ganz wichtig.
Und ich finde, da ist es wichtig, Menschen zu hören, die da vorausgegangen sind, obwohl es die eigene Erfahrung nicht ersetzt. Gell?
Nein.
Da muss man selber durch.
Da muss man selber durch. Und aber trotzdem eben diesen Mut zu machen und sagen, hör zu, die Glaubenssätze, von denen ich zuerst gesprochen habe, die haben wir alle. Ja. Jeder hat seine Glaubenssätze. Und ich nenne das immer, eben wie gesagt, das sind die Bullshit-Glaubenssätze, die wir alle bei uns verankert haben. Aber einfach sich einmal die Frage zu stellen, stimmt das wirklich oder glaube ich das? Nur weil ich das eben auch schon so lange geglaubt habe. Und weil ich das schon so lange in mir verankert habe. Mhm. Wenn man sich das immer wieder mal fragt, dann kommt man einmal zu der Lösung, die verpuffen ganz schnell, die Glaubenssätze.
Voll. Und weißt du, was ich halt immer dazu für mich selber denke oder auch meinen Coaches rate? Ich sage immer, wir überlegen so viel, was andere über uns denken. Aber überlege mal du selber, wie viel du über andere nachdenkst. Weil eigentlich denkt doch jeder erst einmal über sich selber nach und hat gar nicht so viel Energie, dass der jetzt aufsteht in der Früh und denkt, ma, die Simone, was die Simone gesagt oder wie die jetzt arbeitet oder so und so, das tut ja eigentlich gar keiner. Also das einmal ein bisschen hinten anstellen, was andere denken, mach erst einmal dein eigenes Leben. Wir sind nicht so wichtig, dass die anderen ständig an uns denken, oder?
Genau. Und das ist die Haupt-, also das ist absolut, der genau zu der Meinung auch. Ich glaube, wir sind einfach immer unsere größten Selbstkritiker.
Total.
Und ich habe gar nicht die Zeit dazu, dass ich mir dann so viele Gedanken über jeden anderen mache. Ja. Mhm. Und das war immer so das Thema auch mit der Bühne. Ich gesagt habe, naja, und was werden sich die Leute denken oder so. Viele denken sie, und das hat mir der Ali damals mal gesagt, die würden sich gar nicht auf die Bühne trauen. Also sieh das einmal so. Ja? Also du musst immer die andere Perspektive einnehmen. Mhm. Ja?
Und das war dann und so selbst wenn es irgendwem nicht gefällt, was du machst, dann denkt er das in dem Moment, vielleicht erzählt er es noch wem und dann ist es wieder vorbei und dann geht's Leben weiter.
Und du kannst nicht jedem gefallen. Nein. Das funktioniert nicht. Also das ist Leben. Ja? Jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack, jeder springt auf unterschiedliche Themen an und so ist es. Ja. Mhm.
Wo bist du denn aktuell sichtbar?
Ja, also ich komme gerade in die Sichtbarkeit. Also ich war natürlich auf den Bühnen. Also ich war jetzt letzte Woche auf den Tegra-Messe auf der Bühne. Im Herbst bin ich am Rethink Diversity-Kongress in Wien. Also da darf ich auch auf die Bühne. Also so kleinere Geschichten.
Jetzt werden sich ganz viele fragen, und wie kommst du, wenn du sagst, du bist da jetzt ganz frisch dabei, wie kommst du schon auf die Bühnen? Was hast du getan?
Also ich habe dann schon gewusst, also ich habe mich natürlich auch informiert, wer ist jetzt da in Oberösterreich zum Beispiel, wenn man das jetzt nimmt, wer kann mir Sichtbarkeit geben, darum war ich auch bei dir eben auf der Let's Get Visible Stage Night, weil ich gewusst habe, das ist ein ganz tolles Format und da kann ich auch in die Sichtbarkeit gehen, weil da auch sehr viele interessante Persönlichkeiten im Publikum sitzen. Mhm. Und so ist es auch. Also man wird da auch gerade als Speakerin oft über Mundpropaganda empfohlen. Ja? Also das rennt sehr viel über dieses, hey, ich habe die Simone gehört, wäre das nicht super, wird die nicht bei euch irgendwo in ein Format reinpassen oder so.
Ja, Sichtbarkeit schafft Sichtbarkeit. Ne?
Sichtbarkeit schafft Sichtbarkeit und viele kleine Bühnen schaffen dann die großen Bühnen, so wie wir das kennen. Ich habe jetzt da angefangen, ein bisschen auf LinkedIn was zu machen und auf Instagram. So, das sind jetzt meine Themen, wo ich jetzt ein bisschen schaue, dass ich in die Sichtbarkeit komme.
Das heißt, du machst Social Media, du schaust Social nach Media, Bühnen.
Genau, ich schaue nach Bühnen. Genau, also so ist das jetzt momentan.
Bist du auch eine große Netzwerkerin?
Das habe ich so witzigerweise erst so das letzte halbe, dreiviertel Jahr gestartet, weil ich immer für Unternehmen gearbeitet habe, die in Wien, meistens gerade die Pharmaunternehmen haben einen Hauptsitz in Wien in Österreich. Das heißt, ich habe gar nicht so ein Oberösterreicher Netzwerk gehabt, wirklich ein großes. Aber was halt sehr spannend ist, weißt, jeder kennt wen. Und wenn die dann einmal wer auf der Bühne hört, sagt, du weißt ja, ich kenne da wen, ich connecte dich einmal. Ja? Natürlich musst du dann den Schritt da gehen und den aktiv dann anschreiben oder sagen, hey, wollen wir uns nicht einmal auf einen Kaffee treffen oder wollen wir nicht einmal einen Teams-Call machen oder so. Aber das ist voll spannend, wie sich das dann eigentlich so weiterentwickelt. Ja?
Also ein kleines Lauffeuer.
Ja, das ist wie ein Lauffeuer. Jetzt, genau.
Aber dranbleiben muss man, ne?
Absolut, also das ist wichtig. Und Netzwerken ist natürlich auch ganz, ganz wichtig.
Gibt es denn auch Herausforderungen, die du hast mit der Sichtbarkeit?
Ja, schon, weil, und da sind wir jetzt genau bei dem richtigen Thema, mit dem struggle ich gerade ein bisschen und wo ich sage, ich habe eben erwähnt, mein Thema ist Selbstführung. Ja? Und viele sehen mich halt als die Frau im Rollstuhl. Und das ist so ein bisschen das Thema. Der Rollstuhl ist für mich ganz wichtig, das ist halt mein Thema, was ich habe, ja, die MS und der Rollstuhl. Aber ich denke mal, es gibt so viele andere Themen auch, wo meine Keynotes passen. Ja. Also gerade das Thema Selbstführung. Ja. Und also, dass ich nicht immer in diese totale Inklusionsschublade geschoben bin, weißt du? Also, sondern ich bin ich stehe für Stärke, ich stehe für Selbstführung. Das ist das, wo mein Herz, das ist mein Herzensthema.
Ja, und das wird aber sicher Aufgabe bleiben für dich, das immer wieder sichtbar zu machen, dass du nicht nur das eine bist, sondern
genau, ich bin nicht nur die Frau im Rollstuhl.
Ja, ich kenne das auch bei meinen Themen. Ja. Ich sage, ich mache auch das und ich mache auch das, ja, und dass die Leute das verstehen, weil oft speichern sie dich einfach mal ganz schnell ab und du bist in der Schublade, bei dir natürlich noch ganz offensichtlich die Schublade, immer vorgeführt, weißt du, wie ich meine? Ja. Dann ist natürlich nicht so einfach, aber dranbleiben, oder?
Genau, ich bleibe dran und also es ist eine ganz spannende Reise, die für mich jetzt eben vor kurzem erst gestartet hat, und aber ich hoffe, dass die noch ganz, ganz lange weitergehen wird.
Da bin ich überzeugt und dazu wünsche ich dir ganz viel Glück. Liebe Simone, wir haben lange gesprochen, das war ein sehr, sehr spannendes Interview und ich freue mich schon auf das Feedback der Hörerinnen und hoffentlich auch der Hörer. Magst du noch so zum Schluss so eine kleine Weisheit, irgendeinen Appell, irgendwas rausschicken, etwas Liebe oder Mutmachendes, dass die Leute, die das jetzt gehört haben, ihren Tag positiv weiterleben können?
Also ich denke mal, gerade wenn du jetzt den Tag ansprichst und positiv, wenn man in der Früh aufsteht und sie denkt, der Tag ist nicht da, ist heute vielleicht da, ich sage jetzt einmal, ein schlechter Tag, morgen scheint die Sonne wieder neu, morgen geht die Sonne wieder neu auf und genau das ist es. Also jeder Tag, du kannst jeden Tag entscheiden, wie du dein Leben gestaltest.
Was für ein schöner Schlusssatz. Vielen herzlichen Dank, Simone Gruber.
Dankeschön, danke.
Und ich freue mich riesig, denn es ist bald wieder soweit. Das Let's Get Visible Festival, das nähert sich in großen Schritten. Das größte Female Empowerment Festival Österreichs findet am 20. November 2026 im Linzer Bruckner Haus mit 1500 Teilnehmerinnen statt. Und wir freuen uns, wenn möglichst viele Frauen und auch Männer zu diesem Festival der Weiterbildung kommen. Es wird ein genialer Tag mit 3 Bühnen, mit viel Infos, mit viel Keynotes, Panel Talks, Workshops. Alles, was du aktuell für dich und dein Arbeitsleben brauchst, um fortzukommen. Also seid dabei und holt euch jetzt schon das Ticket unter www.letsgetvisible.at.